Liebe Zuhörende, ich darf Sie herzlich zur zweiten Podcast-Folge in dieser Reihe begrüßen. Ich habe heute Annette Wiede zu Gast und möchte mit ihr über die Auswirkungen der Corona-Krise speziell auf Frauen und Männer sprechen. Annette Wiede arbeitet aktuell im Gleichstellungsreferat des Klinikums Region Hannover, war vorher viele Jahre unter anderem als Geschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und auch als kommunale Gleichstellungsbeauftragte tätig. Hallo Annette.
Hallo.
Ich freue mich, dass wir heute Gelegenheit haben, dieses besondere Jahr 2020 Revue passieren zu lassen. Wie hast du dieses Jahr speziell im Hinblick auf die Gleichstellung von Frauen und Männern erlebt? Und würdest du sagen, dass sich die Corona-Krise auf Frauen und Männer unterschiedlich ausgewirkt hat und auch noch auswirkt?
Ja, das glaube ich schon, dass sich die Krise unterschiedlich ausgewirkt hat und auch noch sich auswirkt, weil wir nach wie vor unterschiedliche Lebensbedingungen von Männern und Frauen in Deutschland haben. Das zeigt sich ja an vielen unterschiedlichen Themen, zum Beispiel an dem Thema des unterschiedlichen Einkommens von Männern und Frauen, an der Frage von Repräsentanz auf Führungspositionen. Das zeigt sich beim Thema Betroffenheit von Gewalt, dein letztes Podcast-Thema zum Beispiel. Und das zeigt sich aus meiner Sicht vor allen Dingen auch in der Frage von Verteilung von Sorgearbeit.
Ja, das Thema Sorgearbeit war ja auch ein Thema, das besonders in diesem Jahr Relevanz hatte, wenn wir speziell den Bereich der Kinderbetreuung angucken. In deinem beruflichen Kontext hast du mit vielen Eltern zu tun, die in den sogenannten systemrelevanten Bereichen arbeiten, also zum Beispiel als Ärztinnen und Ärzte oder als Pflegekräfte. Wie hast du diese Personengruppe erlebt, gerade auch in Zeiten wie im Frühjahr, wo die Kitas und Schulen komplett dicht waren und es Notbetreuung gab, oder auch in der jetzigen Phase, wo viele Schulen ins Wechselmodell gegangen sind, Stichwort Homeschooling?
Ich habe die Kolleginnen und Kollegen sehr unter Druck erlebt. Also sie sollten arbeiten kommen, sie sollten im Dienst sein, in den Krankenhäusern präsent sein, und gleichzeitig hat eben die Ressource Kinderbetreuung gar nicht in dem gewünschten oder gebrauchten Umfang zur Verfügung gestanden. Einrichtungen mussten entscheiden, wer ist denn jetzt eben systemrelevant und bekommt einen Betreuungsplatz und wer nicht. Dazu kam auch, dass oft die Betreuungszeiten dann nicht mehr ausreichten, also Schichtzeiten waren nicht abgedeckt, weil zum Beispiel Grundschulen nur eine Notbetreuung von 8 bis 13 Uhr eingerichtet haben und nicht eine Betreuung zu den Zeiten zur Verfügung stand, wie die Eltern sie eigentlich bräuchten, um dann auch noch entspannt arbeiten zu gehen. Dazu kamen auch viele bürokratische Hürden, will ich es mal sagen, also Nachweise, die die Eltern jedes Mal bringen mussten, um diesen Platz in Kinderbetreuungseinrichtungen zum Beispiel zu bekommen, nachzuweisen, dass sie eben nicht im Homeoffice arbeiten können, dass sie tatsächlich zu diesen Zeiten arbeiten müssen, wie sie im Schichtplan eingeteilt waren, und dass oft in manchen Kommunen auch wöchentlich diese Nachweise bringen mussten. Das war schon eine hohe Belastung für die Kolleginnen und Kollegen. Dazu kam sicherlich auch auf der anderen Seite Angst von Erzieherinnen und Erziehern in Kindertageseinrichtungen, auch Kinder von Beschäftigten im Gesundheitswesen überhaupt zu betreuen. Das haben wir aus vielen Beratungsgesprächen gehört, dass es da Konflikte gab in den Einrichtungen. Wir erleben eigentlich die Ärztinnen und Ärzte und auch die Pflegekräfte in den Kliniken als sehr organisiert. Sie wollen immer alles frühzeitig regeln, wollen sicherstellen, dass sie verlässliche Dienstpläne haben, dass sie dann eben auch verlässliche Kinderbetreuung haben. Und das war eben jetzt eine große Herausforderung, weil das jetzt einfach nicht mehr so ist. Kinderbetreuung steht nicht mehr so selbstverständlich zum Teil zur Verfügung. Auch jetzt fallen immer mal Betreuungsmöglichkeiten aus, weil Einrichtungen geschlossen werden oder Schulen ins Wechselmodell wechseln. Und daher macht sich, glaube ich, schon eine große Doppelbelastung auch deutlich. Und jetzt würde ich sagen, ist eben auch so ein hoher Erschöpfungsgrad eingetreten, weil es eben überhaupt gar keine Phasen der Erholung gegeben hat. Also nach dem Lockdown mit vielen Infizierten ist wieder der Normalbetrieb losgegangen. Jetzt haben wir Normalbetrieb plus hohe Infektionszahlen in den Krankenhäusern, das Personal ist aber nicht mehr geworden. Also von daher ist, glaube ich, die Doppelbelastung der Familien im Moment sehr hoch und auch sozusagen nach Feierabend, nach den Diensten, nach den intensiven Diensten oder sogar Arbeit auf Intensivstationen auch noch Kinder zu beschulen, ist sicherlich keine leichte Aufgabe.
Ich möchte gerne nochmal auf den viel verwendeten Begriff der Systemrelevanz zu sprechen kommen. Dieser Begriff hat ja auch für viele Diskussionen gesorgt, du hast es gerade auch schon kurz angerissen. Also wer entscheidet und mit welchen Kriterien und was ist systemrelevant? Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, wir sollten mit dem Begriff Systemrelevanz verantwortungsvoll umgehen. Also auf der einen Seite ist es sicherlich wichtig, in den Blick zu nehmen, dass Berufe im sozialen Bereich, im erzieherischen Bereich, im Gesundheitsbereich wichtige Berufe waren und sind, die aufgewertet werden müssen, die auch besser bezahlt werden müssen. Und dennoch finde ich eben so eine Eingruppierung schwierig, die anderen Menschen mit anderen Berufen vermittelt, sie hätten keine gesellschaftliche Relevanz. Das finde ich für unsere Gesellschaft schwierig. Und da sollten wir eben gucken, dass wir da, wie ich eben schon gesagt habe, verantwortungsvoll mit umgehen. Gleichermaßen haben wir eben auch erlebt, dass auch die Frage von, wer ist denn systemrelevant, sicherlich an Grenzen stößt, weil wir erlebt haben, dass zum Beispiel Reinigungskräften aus den Krankenhäusern kein Kita-Platz zur Verfügung stand, zumindest nicht so selbstverständlich wie anderen Beschäftigten im Gesundheitswesen. Und aber klar ist, dass wenn der OP oder die Station nicht gereinigt wird, das medizinische Personal oder das pflegerische Personal auch nicht tätig werden kann. Also von daher sind da sicherlich auch die Grenzen fließend bei der Frage, wo fängt eigentlich Systemrelevanz an und wo hört es auf. Ich würde mir wünschen, dass wir auf der einen Seite eine Aufwertung dieser Berufe bekommen, aber gleichzeitig nicht andere damit abqualifizieren.
Eine weitere Personengruppe, mit der ich in diesem Jahr viel Kontakt hatte in der Beratungsarbeit, waren Eltern, die in diesem Jahr ein Kind bekommen haben oder es vielleicht jetzt ja auch noch bekommen. Mir haben viele schwangere Frauen berichtet, dass es da eben auch große Einschränkungen gab zu dem normalen Angebot, was wir in anderen Jahren hatten. Beispielsweise wurden Geburtsvorbereitungskurse ausschließlich online abgehalten. Väter durften bei der Geburt nur eingeschränkt dabei sein und auch Besuchszeiten im Krankenhaus waren ja eingeschränkt. Wie hast du die Bedingungen in diesem Bereich wahrgenommen?
Aus der eigenen Beratungspraxis kann ich dazu gar nichts sagen, weil wir gar keine Schwangeren hatten, die sich mit dieser Thematik direkt an uns gewendet haben, sodass ich da nicht auf diese Erfahrung zurückgreifen kann. Ich glaube schon, dass es ein schmaler Grat ist in der Frage, wie viel Gesundheitsschutz braucht es in diesen Corona-Zeiten auch bei der Geburt und wie viel Freiraum, sage ich mal, gibt es dafür, was so eine Frau sich wünscht für die Geburt und das, was da im Kreissaal oder im Krankenhaus passiert. Und ich glaube, es braucht einfach ein hohes Maß an guter Kommunikation zwischen allen Beteiligten, sodass auf der einen Seite Hygienestandards eingehalten werden können, auch auf Geburtsstationen und gleichzeitig die Frauen nach wie vor trotzdem ein gutes Gefühl haben bei der Geburt ihres Kindes. Und
wenn wir nochmal auf das Jahr zurückgucken, ist es immer auch wichtig zu gucken, was gab es vielleicht auch Positives. Und auch in diesem Jahr gab es ja Positives. Mir fällt da zum Beispiel das Thema Homeoffice ein. Also gerade im Frühling haben ja unheimlich viele Firmen in ja, Rekordzeit Homeoffice-Plätze eingerichtet, wo vorher auch zum Teil große Skepsis gegenüber dem Arbeiten von zu Hause oder auch dem mobilen Arbeiten herrschte. Für viele ist dadurch die Flexibilität in der Arbeit ja gestiegen, was auf jeden Fall einen Gewinn sicher darstellt. Aber es gibt ja eben auch viele Berufsgruppen, für die Homeoffice gar keine Alternative ist, weil ihre Tätigkeit schlicht von zu Hause aus nicht möglich ist. Das betrifft ja auch deinen Bereich.
Ja, das stimmt. Die Frage von Homeoffice stellt sich im Krankenhaus oder im Gesundheitswesen nicht so sehr. Und leider auch, glaube ich, in vielen anderen Berufssparten, die unter die sogenannte Systemrelevanz fallen. Denn weder die Frauen im Einzelhandel noch die Erzieherinnen in den Kitas wie die Pflegekräfte können von zu Hause aus ihre Arbeit machen. Sicherlich ermöglicht die fortschreitende Digitalisierung, dass bestimmte Tätigkeiten eventuell doch auch an anderen Orten ausgefüllt werden können. Und das sollte auch weiterentwickelt werden aus meiner Sicht. Aber ja, diese sehr dominante Debatte, sage ich mal, in der Öffentlichkeit um das Thema Homeoffice trifft eben aus meiner Sicht gar nicht so viele Menschen.
Okay, dann bleibt mir an dieser Stelle dir herzlich zu danken für diesen gemeinsamen Rückblick auf dieses besondere Jahr. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich auch nochmal allen Zuhörenden und auch dir ein schönes Weihnachtsfest wünschen und einen guten Rutsch in ein hoffentlich etwas leichteres Jahr 2021 für uns alle.